Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Gerade kaufen weltweit Regierungen, Krankenhäuser und Privatpersonen Schutzkleidung auf Vorrat. Gleichzeitig steht in China die Produktion teilweise still. Deshalb kommt es auch hier bei uns in Deutschland zu Knappheiten. Daher gilt seit heute 11 Uhr eine Ausfuhrbeschränkung für Schutzkleidung. Insbesondere Schutzmasken und Anzüge werden seitens des Bundes, einiger Länder und Akteure des Gesundheitssystems kurzfristig beschafft und bevorratet werden. Grundsätzlich braucht es übrigens aus meiner Sicht, unabhängig von dieser aktuellen Debatte, eine andere, grundsätzlichere. Sollten wir in diesem Umfang wirtschaftlich und in unseren Lieferketten abhängig sein von einem einzigen Land auf der Welt? Ich denke, nein.
So heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in seiner Regierungserklärung im Bundestag zum Coronavirus. Und damit guten Tag und herzlich willkommen. Die Sorge vor medizinischen, aber auch vor wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie wächst, so hören wir verstärkt davon, dass Märkte abgeschottet werden und dass sowohl national als auch international finanzielle Hilfen bereitgestellt werden, um wirtschaftliche Folgen zu verhindern oder abzufedern, ob von der Weltbank, der Bundesregierung oder anderen einzelnen Ländern. Auch die gestrige Senkung der Leitzinsen in den USA gehört mit in diese Kategorie. Das Virus und die Folgen nach heute ist das ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem mit den Ladestationen für E-Autos uns beschäftigen und auch mit der Mehrwegquote für Getränkeverpackungen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zunächst aber gehen wir auf ein durchaus ehrgeiziges Ziel ein, das sich die Europäische Union gesetzt hat. Die Gemeinschaft will bis 2050 klimaneutral sein und der entsprechende Gesetzentwurf dazu wurde heute von der EU-Kommission auf den Weg gebracht. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Es ist das erste zentrale Gesetz, das Teil des europäischen Grünen Deals der neuen EU-Kommission ist. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte:
It is high time to act and this climate law will be our compass for the next 30 years and it will guide us every step on the way as we build a sustainable new growth model.
Das Gesetz sei der Kompass für die kommenden 30 Jahre, mit dem in der EU ein neues nachhaltiges Wachstumsmodell aufgebaut würde. Die EU verschreibt sich darin dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden müssen. Ab 2023 will die EU-Kommission die Länder auf ihrem Weg dahin kontrollieren. Entscheidende Phase soll aber ein Zielpfad ab 2030 sein. Alle 5 Jahre soll die EU-Kommission den Fortschritt überprüfen und, falls notwendig, Zwischenziele nochmal hochschrauben. Das soll im Schnellgang passieren. EU-Länder und Parlament haben dabei kein Mitsprache, sondern lediglich ein Widerspruchsrecht. Und mit Widerspruch darf gerechnet werden. Manche Länder wie Polen und Ungarn gehen die Klimaschutzambitionen ohnehin schon zu weit. Eine zentrale Frage, über die große Differenzen zwischen Parlament und Mitgliedsländern bestehen, lässt der Gesetzentwurf ebenso offen. Wie stark wird das bereits gesetzte Einsparziel für das Jahr 2030 nochmal nach oben korrigiert? Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte 50-55% anstelle der bereits beschlossenen 40% CO2-Reduktion in Aussicht gestellt, will das Ziel aber erst nach einer Folgenabschätzung im September festlegen. Viel zu spät, sagt eine Gruppe von 12 Ländern, unter ihnen Spanien, Niederlande und Österreich, die eine frühere Festlegung fordern. Auch um ein starkes Signal der EU als Klimaschutzvorreiter vor der UN-Konferenz im November in Glasgow zu senden. Die Bundesregierung hat dazu noch keine Position gefunden. Aber nicht nur einige Länder sind enttäuscht, allen voran auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg.
I'm sorry, but this makes no sense at all. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. And yet, this is what the Commission are proposing today.
Wenn das Haus brennt, müsse man schließlich auch sofort löschen und nicht noch warten, sagte die 17-Jährige vor dem Umweltausschuss des Brüsseler Europaparlaments. Greta Thunbergs Auftritt unter stehendem Beifall im Europaparlament ließ die EU-Kommission zwar ein wenig grau aussehen, der für Klima zuständige Kommissionsvize Frans Timmermans nahm es aber locker.
She doesn't agree, that's fine. We're all striving to achieve the same goal. She has more ambition apparently, or she doesn't think that we can deliver. But I think we can.
Greta Thunberg sei ambitionierter, man wolle aber dasselbe erreichen und die EU könne liefern, auch wenn es die Umweltaktivistin bezweifelt. Doch wie viel von dem Gesetz übrig bleiben wird, ist noch unklar. Morgen bereits sprechen in Brüssel die EU-Umweltminister über den Vorschlag. Unterdessen kommt Druck nicht nur von Umweltverbänden, sondern auch aus der Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie kritisiert, es bleibe völlig offen, ob und mit welchen Instrumenten weitere Zielverschärfungen überhaupt erreicht werden könnten. Die möglichen Folgen einer Verschärfung der Ziele müssten in einem akribischen Verfahren zur Folgenabschätzung abgewogen werden.
Paul Vorreiter über das EU-Klimaschutzgesetz, das die EU-Kommission heute beschlossen hat. Der Preis und eine relativ geringe Reichweite sind für viele eine Hürde beim Kauf von E-Autos. Das ergab eine Umfrage des TÜVs, die heute veröffentlicht wurde. Und an dritter Stelle wurde das geringe Angebot an Ladestationen bemängelt. Mit genau diesem Punkt, mit der Lade- und Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität, hat sich heute das Bundeskabinett befasst. Einzelheiten dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Barbara Schmidt-Matern.
Wer demnächst einen Neubau bezieht oder bereits in einem Gebäude mit mehr als 10 Parkplätzen wohnt, kann das eigene Elektroauto künftig leichter zu Hause laden. Denn dort soll jetzt jeder Stellplatz entsprechend ausgerüstet werden, so der Beschluss des Bundeskabinetts.
Dieses Gesetz zielt darauf ab, dass bei Bauten, wo es große Parkflächen gibt, man sozusagen die Infrastruktur gleich mitdenkt.
Hofft die Sprecherin des CDU-geführten Bundeswirtschaftsministeriums, Beate Baron. Konkret ist vorgesehen, dass Parkplätze von Neubauten und größeren Gebäuden jeweils mit einem Schutzrohr ausgestattet werden für Elektro- und Datenleitungen. Werden diese Vorgaben nicht berücksichtigt, wird künftig ein Bußgeld fällig. Eine Ladesäule ist damit aber noch nicht aufgestellt, moniert der TÜV-Verband VDTÜV.
Das heißt, ich verbaue einen Kabelschacht. Ob ich da auch eine Stromleitung durchlege und das tatsächlich dann auch zum Ladepunkt umfunktioniere oder auch zu einem Ladepunkt ertüchtige, das ist mit diesem Gesetz eben nicht vorgesehen.
Sagt Joachim Bühler. Im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio bezeichnet der Geschäftsführer des VDTÜV den Gesetzentwurf der Bundesregierung als ambitionslos. Diese Kritik teilt auch Stefan Kühn, Verkehrsexperte der Grünen Bundestagsfraktion.
Deutschland wird Leitmarkt für Elektromobilität werden, setzt aber mit dem Gesetzentwurf nur die Mindestvorgaben der EU-Richtlinie um. Das ist deutlich zu wenig.
Der verstärkte Ausbau der Ladesäulen sei an sich zwar richtig, komme aber zu spät, meint auch Joachim Bühler.
Und die großen Knackpunkte, die wir haben, vor allen Dingen im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht, die nämlich Hürden aufbauen, um Ladesäulen in den privaten Wohnhäusern zu errichten, das regelt dieser Gesetzesentwurf auch nicht. Also von daher ist nach wie vor ein bisschen unklar, wie wir diese 1 Million Ladesäulenpunkte erreichen wollen.
Die schwarz-rote Bundesregierung steht nach dem Gezerre der letzten Monate um den CO2-Preis und den Kohleausstieg unter Druck, zumal bis 2030 die CO2-Emissionen im Verkehr um 40% zurückgehen sollen. Der Ausbau der Ladesäulen sei deshalb nur ein Schritt von vielen, sagt Ministeriumssprecherin Beate Baron.
Das ist für uns somit ein Beitrag, aber natürlich nicht der einzige. Da gibt es das Bündel an Maßnahmen aus Steuereffekten, aus Ladeinfrastruktur und der Umweltprämie. Und man muss es eben als Bündel von Maßnahmen betrachten.
Zwar kann sich mittlerweile mehr als jede dritte Autobesitzerin vorstellen, sich ein Elektroauto zu kaufen, so ergibt eine neue Umfrage des VDTÜV, aber Zweifel bleiben.
Und das ist zum einen der teure Preis. Zweitens ist die Reichweite ein großes Thema und dann kommt auch schon die Ladeinfrastruktur.
Sagt VDTÜV-Geschäftsführer Bühler. Außerdem bestehen bei vielen Autofahrern weiter Zweifel, welchen Beitrag E-Autos tatsächlich zum Klimaschutz leisten.
41% haben gesagt, sie wissen gar nicht, wie hoch der Beitrag von Elektromobilität zum verbesserten Klimaschutz ist. Und ich denke, da ist Aufklärungsarbeit notwendig, damit auch der Verkehrssektor hier seinen entsprechenden Beitrag leisten kann.
Die Stadt Wiesbaden macht es bereits vor. Bezuschusst vom Bund stellt die Landeshauptstadt ihren Fuhrpark gerade auf Elektrofahrzeuge um.
Der Ausbau der Ladestationen für E-Autos, der Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Konjunktur zu stützen, sollte es wirtschaftlich erforderlich werden durch die Folgen des Coronavirus? Damit hat sich auch die Bundesregierung beschäftigt. Mehr dazu von Theo Gers.
In der Koalition wogt es weiter hin und her, wie sie auf einen Konjunktureinbruch als Folge der Corona-Krise reagieren soll.
Es besteht in der Tat das Risiko, dass sich unsere Wirtschaft schneller infiziert als die Menschen,
warnt am Mittag Georg Nüßlein von der CSU im Bundestag. Fast zeitgleich bekräftigt Finanzminister Olaf Scholz im Finanzausschuss, einer Rezession werde mit aller Kraft, also mit vielen Milliarden Euro, begegnet. Sollte das Worst-Case-Szenario eintreten, würden die Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur rechtzeitig, gezielt und zeitlich befristet sein. So berichten es hinterher Teilnehmer der Sitzung. Damit reagierte Scholz auf Ralf Brinkhaus, den Vorsitzenden der Unionsfraktion. Brinkhaus hatte sich gestern von Scholz abgesetzt.
Wir sind aber nicht der Meinung, wie der Finanzminister, dass wir jetzt ein Konjunkturpaket wegen Corona brauchen.
Damit wird deutlich, ein großes, milliardenschweres Konjunkturpaket kommt jetzt noch nicht. Ausgeschlossen wird es aber auch nicht. Tatsächlich ist die Koalition auf den ersten Blick in einer komfortablen Lage. 17 Milliarden Euro stehen als Überschuss aus dem vergangenen Jahr zur freien Verfügung. Am Sonntag soll der Koalitionsausschuss entscheiden. Geplant ist eigentlich, das Geld für mehr Investitionen zu verwenden, die teilweise Abschaffung des Soli auf den 1. Juli vorzuziehen, Strompreise zu senken und Unternehmen steuerlich zu entlasten. So war es im Januar verabredet worden. Doch dann kam das Coronavirus mit voller Wucht. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will derweil vor allem kleinen Unternehmen helfen und hat dazu ein Drei-Stufen-Modell vorgelegt. In Phase 1 will der Staat mit Betriebsmittelkrediten oder Bürgschaften helfen, die in Phase 2, wenn sich die Krise verschärfen sollte, auch größere Beträge ausmachen können. In der dritten Phase, einem Konjunktureinbruch, wären dann aber auch für den Wirtschaftsminister Konjunkturprogramme das angesagte Mittel.
Krisenmanagement, Theo Gers berichtete. Der Verpackungsverbrauch hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Um diese Entwicklung einzudämmen, hatte die Bundesregierung zumindest an einem Punkt angesetzt und vor einem Jahr, im Januar 2019, die Mehrwegquote für Getränkeverpackungen gesetzlich verschärft. Die Deutsche Umwelthilfe hat hier heute eine Zwischenbilanz gezogen. Für uns war Dieter Nürnberger dabei.
Als vor über einem Jahr die Mehrwegquote im Getränkebereich auf 70% festgeschrieben wurde, ging dies auch mit Vorschriften für eine bessere Verbraucherinformation daher. So muss beispielsweise nicht nur auf der Flasche, sondern auch am Verkaufsregal eindeutig zu erkennen sein, ob es sich um Mehrweg oder Einweg handelt. Doch zu einer nachhaltigen Trendwende habe die Reform des Verpackungsgesetzes bislang nicht geführt, so Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
Da hat sich leider nicht viel getan. Wir haben ungefähr, und das sind Schätzungen, eine Mehrwegquote von 43-44%. Das hat sich ein kleines bisschen gesteigert im Vergleich zum Vorjahr, wo die ungefähr bei 42, irgendwas gelegen hatte.
Die offizielle Bilanz wird das Umweltbundesamt erst im Spätsommer vorlegen. Die Deutsche Umwelthilfe hat ihre Zahlen aus Branchendaten hochgerechnet. Am besten funktioniere Mehrweg noch beim Bier. Rund 80% wird hier über wiederverwendbare Mehrwegflaschen verkauft. Allerdings wächst in diesem Bereich auch der Anteil der Getränkedose, die besonders energie- und ressourcenintensiv in der Herstellung ist. Da viele Discounter überhaupt keine Mehrwegflaschen mehr anbieten, bleibe im Bereich der Mineralwässer die Quote derzeit bei unter 40%. Die Deutsche Umwelthilfe fordert aufgrund der unbefriedigenden Zahlen nun das zuständige Bundesumweltministerium zum Handeln auf. Barbara Metz.
Ich gehe weg von der Branchenquote, sondern erwarte von allen Händlern und von allen Abfüllern, dass sie tatsächlich diese Mehrwegquote erfüllen. Das heißt, jeder Aldi, jeder Rewe, jeder Lidl muss dann im Getränkeregal 70% Mehrwegflaschen mit anbieten. Und wenn das unterschritten wird, das fordern wir, muss es auch deutlich sanktioniert werden, sodass man hier auch wirklich den Hebel hat.
Zudem soll zusätzlich zum bisherigen Pfand auf Einweg eine Abgabe von 20 Cent eingeführt werden. Glas-Mehrwegflaschen beispielsweise könnten bis zu 50 Mal wiederverwendet werden. Es gehe somit um Abfallvermeidung und genau dieses Ziel stehe an erster Stelle im Verpackungsgesetz. Dass sich ein Umstieg von Einweg zu Mehrweg lohnen kann, dafür steht Hans-Peter Kastner. Er betreibt einen Getränkehandel in Stuttgart und hat im vergangenen Jahr Einwegflaschen konsequent aus den Regalen verbannt.
Grundsätzlich war die Angst da, dass es mich meine Existenz kosten könnte. Aber unsere Kunden ziehen super mit und es sind auch viele neue Kunden dazugekommen, sodass wir unterm Strich sogar einen Umsatzplus verbuchen können. Aktuell ungefähr 20%.
Auch die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten brach heute eine Lanze für Mehrweg. Vor allem die mittelständische Wirtschaft profitiere. Denn von der Logistik her sei das Mehrwegsystem deutlich arbeitsintensiver, sagt NGG-Experte Ulf Henselin. Es sichere somit Beschäftigung.
Das geht von Bestellung über Bereitstellung des Leergutes, Abfüllen. Davor muss natürlich noch eine Waschanlage betrieben werden, was man bei einer Einweganlage nicht hat. Das ist ja ein vermeintlicher Vorteil von Einweggebinde, dass es betriebswirtschaftlich besser scheint. In einer ganzheitlichen Betrachtung ist das nicht die ganze Wahrheit.
Die Befürworter der Mehrwegquote im Verpackungsgesetz hoffen nun, dass im Laufe des Jahres, wenn die offiziellen Zahlen veröffentlicht werden, die Regierung verbindlichere Maßnahmen zur Einhaltung der Mehrwegquote beschließt.
Ein Jahr Mehrwegquote, Dieter Nürnberger berichtete. Digitalisierung, schön und gut und auch wichtig, aber die Wirtschaft stößt beim Personal an Grenzen, wie Studien immer wieder zeigen. Ob das auch auf das deutsche Handwerk zutrifft und wo dieser Wirtschaftsbereich überhaupt Vorteile der Digitalisierung sieht, dazu hat sich heute der Zentralverband geäußert. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Digitalisierung des Handwerks scheint ein Widerspruch in sich zu sein, denn das Handwerk ist seinem Wesen nach ein analoges Geschäft. Und so erklärt nur jeder fünfte Handwerksbetrieb, die Digitalisierung habe Einfluss auf das Geschäftsmodell. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie des Digitalbranchenverbandes Bitkom und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ZDH. Dessen Geschäftsführer Karl Sebastian Schulte will die Zünfte auf den Geschmack bringen. Als Beispiel nennt er einen Fahrradhersteller aus dem Zittauer Gebirge.
Da können Sie dann Ihr Wunschfahrrad online konfigurieren mit einer Individualisierbarkeit, die geht sozusagen bis zur Radnabe. Da kennt das keine Grenzen. Und der nächste Schritt, in den Sie gehen, ist jetzt, Sie können demnächst dann auch quasi über Online-Streaming zuschauen, wie das dann dort handwerklich in der Manufaktur gefertigt wird.
Das Kerngeschäft des Handwerkers bleibt analog, aber digitale Technologien können ihm auf die Sprünge helfen. Schulte stellt sich etwa für Bäcker eine innovative App auf dem Mobiltelefon vor.
Der Bäcker wird auch noch in 10 Jahren in der Backstube stehen. Aber vielleicht können Sie als Kunde, statt nur in die Filiale zu gehen, vorher in der App sagen, morgen hätte ich gern das Mohnbrötchen mit Kürbis drauf. Und dann werden Kundenwünsche sozusagen anders übermittelt. Aber das Produkt als solches ist da.
So weit sind die meisten noch nicht. Gut die Hälfte der Handwerksbetriebe setzen digitale Technologien ein. Aber nur 27% nutzen die Cloud als digitalen Speicher. Und nur 12% nutzen sogenannte Tracking-Systeme, mit denen sich Maschinen oder Betriebsmittel beobachten lassen.
Deshalb hat viel damit zu tun, Prozessoptimierung auch im innerbetrieblichen Ablauf hinzubekommen. Es hat auch eine ganz spannende Perspektive bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, weil ich einfach die Materialien, mit denen ich arbeite, viel besser tracken, einsetzen und nutzen kann.
Digitalisierung könne das Handwerk effizienter machen, meint Schulte. Insofern könnten digitale Mittel auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel sein, unter dem das Handwerk besonders leidet. 250.000 Stellen sind momentan unbesetzt. Für den boomenden Markt der digitalen Gebäudeautomation, auch Smart Living genannt, hat sich der Handwerksverband etwas einfallen lassen.
Da haben wir einen neuen Ausbildungsberuf geschaffen, einen Elektroniker für Gebäudesystemintegration, weil der Markt, weil die Betriebe sagen, wir brauchen jemanden, der sozusagen ganzheitlich das Gebäude auch als System, als Datensystem und als Steuerungssystem dann für die Kunden bearbeiten, steuern und auch einrichten kann.
Das klingt, gemessen am gesamten Befund der Studie, nach Zukunftsmusik. Wirklich durchgesetzt hat sich im Handwerk nur eins. 97% der Betriebe haben eine Homepage im Internet.
Digitalisierung im Handwerk, Sebastian Engelbrecht berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Viktor Goitka in unserem Börsenstudio. Herr Goitka, die Leitzinssenkung der US-Notenbank gestern hatte ja keine Freudensprünge bei den Aktienanlegern ausgelöst. Wie sieht es denn aus mit den vielen Konjunkturprogrammen, die inzwischen angekündigt wurden? Lösen die vielleicht mehr Freude aus?
Ja, die sind deutlich mehr nach dem Geschmack der Anleger. Italien will ja bis zu 3,5 Milliarden locker machen, zum Beispiel für den Gesundheitssektor, aber auch um Steuern zu drücken. Auch Frankreich will es akzeptieren, wenn der ein oder andere seine Steuern vielleicht ein bisschen später zahlt. Das sind Dinge, die gefallen den Finanzprofis einfach besser, weil sie genau an Problemen ansetzen. Wo ist das Problem? Wo können wir ran? Das ist was anderes, als wie die Notenbank in den USA gestern einfach die Gießkanne auszupacken und eine Zinssenkung zu machen. Der DAX heute 0,7% im Plus. Das ist ein Erleichterungsaufatmer bei 12.079 Punkten. Und auch der Handel in den USA hat um 15.30 Uhr ganz gut losgelegt. Der S&P 500 aktuell etwas im Plus.
Und angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt waren Staatsanleihen und Gold trotzdem gefragt?
Bei beiden steigende Kurse. Hier wirkt nämlich dieses Signal der amerikanischen Notenbank noch nach. Die heftige Zinssenkung ist ja als Paniksignal der Notenbank verstanden worden. Und dann sind natürlich sichere deutsche Staatsanleihen gefragt. Die gewinnen im Kurs. Und weil man sie teurer kaufen muss, kann man natürlich unterm Strich weniger Rendite machen. Die Durchschnittsrendite der Papiere sinkt auf minus 0,62%. Der Blick auf die Feinunze Gold zeigt den Goldpreis bei 1.643,49 $.
Der Euro hat ja in den vergangenen Tagen viel Boden wettgemacht gegenüber dem US-Dollar. Bleibt es heute bei dieser Entwicklung?
Ja, der Dollar gewinnt zum Euro weiter. Dass beim Super Tuesday der moderate Joe Biden bei den Demokraten mehr an Boden gewinnt, das macht Anleger in Sachen USA ein bisschen zuversichtlicher. Der Euro daher aktuell bei einem Dollar 11,42 $.
Kommen wir zu einer Neuheit. Die deutsche Börse startete heute den DAX 50 ESG. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eine Art grüner DAX. Da sollen keine Unternehmen rein, die mit Biowaffen zu tun haben, mit Tabak oder mit Atomstrom viel zu tun haben. Fakt ist aber auch, ich habe mir die Indexmitglieder genau angesehen, es sind viele alte Industriegrößen drin, Daimler, BASF, Siemens. Und Siemens, wir erinnern uns vielleicht, die hatten erst vor ein paar Wochen eine große Klimadebatte rund um ihre Signalanlagen für ein Kohleprojekt aus Australien. Also ganz dunkelgrün ist es nicht.
Apropos Daimler, gleich zwei schlechte Nachrichten gab es ja heute für die Autoindustrie. Der Absatz in Deutschland ist im Februar geschrumpft und der Automarkt in China ist regelrecht zusammengebrochen. Die Aktienkurse der Branche auch?
Ganz im Gegenteil, Herr Hetzke. Daimler heute plus 2,25%, BMW etwa 1% rauf. Wie das? Ganz einfach, die Risikolust an den Börsen kommt zurück. Das ist reine Psychologie.
Viktor Goldgar fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Michael Köhler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Salvador Dalí. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.